Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Ich bin Beate Kampen. Hallo. Was für christliche Konfessionen kennen Sie? Römisch-katholisch, evangelisch-lutherisch oder evangelisch-reformiert? Vielleicht noch orthodox? Auf diese verschiedenen Konfessionen kommen wahrscheinlich viele. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich das erste Mal von einer weiteren Konfession gehört habe. Jemand erzählte mir, dass geschiedene Paare in der altkatholischen Kirche ja erneut heiraten dürfen. Da musste ich erstmal nachhaken. Altkatholisch? Was bedeutet das denn? Wer oder was ist da alt? Und wie kam es dort zu Reformen, von denen einige Katholiken und Katholikinnen schon lange träumen? Die altkatholische Kirche. Unser Thema jetzt.
Der altkatholische Bischof Matthias Ring beschrieb vor einigen Jahren seine Kirche so. Tradition und Innovation sind zwei Begriffe, mit denen das Grundanliegen des Altkatholizismus beschrieben werden kann. Einen Katholizismus zu leben, der sich immer wieder erneuert, der das Katholische bewahrt und insofern konservativ und traditionell ist, der aber auch modern ist, insofern er versucht, die Tradition in die jeweilige Zeit zu übersetzen.
Für was also stehen die Altkatholiken? Darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Felix Neumann. Er ist in unserer Redaktion für Ökumene zuständig und kennt sich mit der Vielfalt der christlichen Konfessionen aus. Felix, wie kann ich mir denn so einen altkatholischen Gottesdienst vorstellen?
Der fühlt sich sehr katholisch an, also römisch-katholisch. Denn die Altkatholiken sind vom Selbstverständnis her eine katholische Kirche. Ich denke, das Auffälligste dürfte sein, dass gelegentlich der Gottesdienst von einer Frau zelebriert wird. Denn die Altkatholiken und die Altkatholikinnen haben die Frauenweihe seit einigen Jahren.
Woher kommt denn dieser Name Altkatholiken?
Ja, das ist ein Rückgriff auf die Kirche vor dem Ersten Vatikanischen Konzil. Die Altkatholiken haben sich ja gegründet in Opposition zu den Beschlüssen des Ersten Vatikanischen Konzils. Und im eigenen Verständnis sind sie die Kirche, die das bewahrt hat, was vor diesem Konzil war. Und später wurde das dann auch verstanden als ein Rückgriff auf die alte Kirche des ersten Jahrtausends. Alt heißt also nicht besonders konservativ, sondern verwurzelt in einer Tradition, die aus ihrer Sicht die römisch-katholische Kirche aufgegeben hat.
Und wie kam es zu dieser Abspaltung? Also was waren vielleicht auch die Dinge, warum Sie bei diesem Ersten Vatikanischen Konzil nicht mitgegangen sind?
Ja, das Erste Vatikanische Konzil war ja sehr kurz. Deswegen hat es nicht so viel beschlossen. Das, was es beschlossen hat, das hatte es aber in sich, nämlich die Papstdogmen. Also einmal das Jurisdiktionsprimat und einmal die Unfehlbarkeit. Dass der Papst unfehlbar lehren kann, das kann man sich vielleicht schon aus dem Begriff Unfehlbarkeit erschließen. Jurisdiktionsprimat ist etwas komplizierter, zumindest dem Begriff nach. Das bedeutet, dass der Papst der Chef von dem allen ist. Der Papst kann durchgreifen in der katholischen Kirche und kann jederzeit frei und ungebunden durch Gesetze in der katholischen Kirche regieren. Und das hat den Altkatholiken oder den späteren Altkatholiken nicht gepasst. Die Altkatholiken haben sich dann also als so eine Art Notkirche verstanden, die das bewahrt haben, was aus ihrer Sicht die Papstkirche mit den Papstdogmen verloren hat. Und zugleich stehen die in so einem Kontext des 19. Jahrhunderts, also einer ersteigenden nationalen Bewegung, nationalen Selbstbewusstsein. Also die greifen natürlich auch einige Kritik auf, die auch in der römisch-katholischen Kirche in dieser Zeit virulent war.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Es war dann so eine Gruppe, die nicht mitgehen wollte bei dieser Konzilsentscheidung. Wie wurde daraus denn die altkatholische Kirche oder was auch immer wir uns darunter vorstellen können?
Ja, zunächst mal waren das einzelne Geistliche und Laien, die nicht mitgehen wollten. Wie viele das sind, das war nicht klar. Es gab eine große Opposition auf dem Ersten Vatikanischen Konzil. Die sind allerdings größtenteils abgereist vor Ende des Konzils. Der prominenteste darunter ist sicherlich der damalige Bischof von Rottenburg. Und man hatte gehofft, dass der die Konzilsentscheidungen nicht mittragen wird, dass also das gesamte Bistum Rottenburg den alten Bekenntnisstand wahrt. Das kam so aber nicht. Und so waren es dann einzelne Gemeinden, die sich gespalten haben, in die Reform mitgegangen sind und die nicht mitgegangen sind. Das war vor allem im süddeutschen Bereich. Noch heute ist der Süden von Baden-Württemberg, vor allem Badens, eine Hochburg der Altkatholiken. Das liegt auch daran, dass es da das Bistum Konstanz gab, das aufgelöst wurde, weil es, mal eine komplizierte Geschichte, ganz kompakt gefasst, weil es zu liberal wurde. Und so hat sich dann entwickelt, dass es diese Bewegung gab. Und was die Stärke dieser Bewegung ausgemacht hat, ist, dass nicht klar war, wer setzt sich durch. Sodass es dann staatliche Gesetze gab, die das bestehende Kirchenvermögen aufgespalten hat. Die sogenannten Altkatholikengesetze. Die gab es in Preußen, die gab es in Baden. Und die führte dazu, dass diese Bewegung nicht von null ohne Ressourcen starten musste, sondern dass nach teilweise komplizierten Schlüsseln die Kirchengebäude zum Beispiel aufgeteilt wurden. Bis heute ist es so, dass sich manches südbadische Kirchengebäude das Gebäude teilen zwischen römisch-katholischen und altkatholischen Gemeinden, eben wegen dieser Altkatholikengesetze. Und so konnte dann diese sehr kleine Bewegung, zahlenmäßig kleine Bewegung, mit ganz guten Ressourcen starten, sodass sich daraus letzten Endes eine Kirche entwickeln konnte.
Aber verstehe ich dich da richtig? Das war dann vor allem eine Bewegung im deutschsprachigen Raum oder hat die auch international Auswirkungen gehabt?
Die Proteste waren vor allem im deutschsprachigen Raum stark. Da ist auch in der sogenannten Utrechter Union nach wie vor ein Schwerpunkt der altkatholischen Bewegung, aber eben nicht nur da, wie schon der Name Utrechter Union anzeigt. In Utrecht gibt es schon deutlich länger eine altkatholische Kirche. Das hatte also nichts damit zu tun, dass das erste Vatikanum war, sondern aufgrund von anderen Streitereien gibt es dort schon länger das Erzbistum Utrecht, das parallel zum römisch-katholischen Erzbistum Utrecht besteht. Und das gilt so ein bisschen als die Mutterkirche. Dem Erzbischof von Utrecht haben sich dann die verschiedenen nationalen altkatholischen Bewegungen angeschlossen in dieser Union. Das sind die in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber beispielsweise auch in Tschechien und zeitweise in Polen.
Und wie sieht die Gemeindestruktur heute aus in Deutschland? Über wie viele Altkatholiken sprechen wir da und wie sind die aufgebaut?
Die Struktur ist, wie wir sie aus der römisch-katholischen Kirche kennen. Es gibt einen Bischof, es gibt Dekanate, es gibt Pfarrer. Allerdings sind das jeweils nicht die, die die eigentlichen Entscheidungen treffen, denn die altkatholische Kirche ist synodal organisiert. Bischöflich-synodale Kirchenverfassung nennt man das. Das heißt, die demokratisch gewählten Synoden auf allen Ebenen, die treffen die eigentlichen Entscheidungen. Zahlenmäßig ist das sehr klein. Also da gibt es schon Dutzende Gemeinden, die sind aber nach unserem Verständnis winzig. Insgesamt gibt es so etwa 16.000 Altkatholikinnen und Altkatholiken in Deutschland. Das sind also wenige, also mit so wenig Leuten kriegt man bei uns nicht mal mehr eine Pfarrei zustande.
Es gibt ja auch Kritik an der altkatholischen Kirche, vor allem wegen ihrem Handeln im Dritten Reich.
Ja, da gab es eine Bewegung, die eine Chance sah in einer nationalistischen Bewegung. Aus diesen Bewegungen aus dem 19. Jahrhundert hatte man schon das Verständnis, eine Nationalkirche zu sein, anders als die römische Weltkirche. Und da gab es durchaus Bewegungen in der altkatholischen Kirche, die die Chance gesehen haben, dass man sich jetzt als nationalkatholische Bewegung positionieren kann und den Raum einnehmen kann, den vorher die römisch-katholische Kirche hatte, die ja deutlich auf Opposition zum Dritten Reich gegangen ist. Es gibt da einige ganz prominente Fälle, in denen altkatholische Pfarrer NSDAP-Größen beerdigt haben, denen der katholische Pfarrer, der römisch-katholische Pfarrer, die Beerdigung versagt hat. Man hat sich da so positioniert, dass man sagte, dass man sich als politische Kirche versteht. Das war ganz lange bei den Altkatholiken so, dass sie sagten, wir sind eine Kirche ohne Soziallehre, ohne Politik, wir sind reine Religionsgemeinschaften. Deswegen haben die nicht gesagt, wir sind die nazikatholische Kirche, sondern wir sind eine unpolitische nationale Kirche und deswegen wären wir doch ganz gute Bündnispartner für dieses neue Regime. Und es hat auch relativ lange gedauert, bis das ordentlich aufgearbeitet wurde. Also nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese Bewegungen jetzt nicht handlungsleitend, aber man hat es nicht reflektiert. Das hat eigentlich erst viel, viel später eingesetzt. Der jetzige Bischof der Altkatholiken, Matthias Ring, ist Kirchenhistoriker. Der hat seine Dissertation zur Rolle der altkatholischen Kirche im Dritten Reich geschrieben. Und der hat auch in seinem Bistum ganz stark diese Aufarbeitung der Nazizeit in der altkatholischen Kirche vorangetrieben.
Jetzt hast du gerade auch schon Bischof Ring angesprochen. Der beschreibt seine Kirche als eine Kirche, die auch für Tradition und Innovation steht. Und gerade für diese Innovation ist die Kirche ja auch ein bisschen bekannt. Was sind denn die größten Reformen, die es in den letzten 150 Jahren in der altkatholischen Kirche gab?
Ja, sicherlich am prominentesten ist die Rolle der Frau, dass Frauen zuerst zu Diakoninnen, später zu Priesterinnen geweiht werden konnten und auch geweiht wurden. Und jetzt vor wenigen Monaten die Weihe der ersten Frau zur Bischöfin der altkatholischen Kirche in Österreich. Das ist sicher das Prominenteste. Was ganz spannend ist, ist, wie man das begründet, weil man hat ja da schon einen gewissen Widerspruch, dass man sagt, wir sind altkatholisch, wir gehen auf die Kirche des ersten Jahrtausends zurück. Ist da nicht ein Widerspruch? Müsste so eine Kirche nicht dann doch deutlich konservativer sein, wie es zum Beispiel die orthodoxen Kirchen sind, die ganz ähnliches Verständnis vom Kirche sein und von der alten Kirche haben? Aber was die altkatholische Kirche sehr befreit theologisch, ist, dass die nicht nur das erste Vatikanum ablehnen, sondern dass die sogar hinter das Konzil von Trient zurückgehen. Also das mittelalterliche Reformkonzil, das auf die Reformation geantwortet hat. Und Trient ist für die Kirche vor allem deshalb bedeutend, weil es die Sakramentenlehre endgültig klar gezurrt hat. Wir haben 7 Sakramente und die verstehen wir römischen Katholiken so. Und wenn man dieses dogmatische Festzurren hinter sich lässt, dann hat man plötzlich viel, viel mehr Spielraum, mit den Sakramenten zu arbeiten. Die altkatholische Kirche ist für viele wiederverheiratete Geschiedene attraktiv, die immer noch der Kirche verbunden sind, aber sich in der römisch-katholischen Kirche zurückgewiesen sehen. Man hat einfach nicht so ein festgefügtes Sakramentenverständnis. Und das erlaubt eine deutlich größere Flexibilität unter Verweis auf, vor Trient hatten wir ja auch diese Flexibilität.
Und wie schaut dann die römisch-katholische Kirche auf ihre kleine Schwester, die altkatholische Kirche?
Ja, mittlerweile hat man ein Verhältnis zwischen Kirchen, das auch ökumenisch ganz gut ist. Was vielleicht nochmal ganz interessant ist, ist, dass wir ganz selbstverständlich von altkatholischer Kirche sprechen. Das ist heute korrekt. Das war es aber zu den Anfangszeiten eigentlich nicht. Die altkatholische Bewegung hat sich als Notkirche verstanden. Die wollten keine neue Kirche gründen, keine Abspaltung. Die haben gesagt, wir sind die Kirche, wie sie eigentlich war und weiterhin sein sollte. Das heißt, es hat ganz lange gedauert, bis man so ein konfessionelles Verständnis des Altkatholizismus entwickelt hat. Das hat wesentlich nochmal verändert, wie Altkatholiken auf sich blicken und wie die dann auch viel selbstständiger arbeiten können. Mir hat Bischof Ring einmal erzählt, dass ein ganz wesentlicher Schritt war, dass man hier in Bonn eine Bischofskirche hatte. Die Altkatholiken hatten in Deutschland ganz lange keine Bischofskirche mit einer Kathedra. Die hatten halt ihre Pfarrkirche, obwohl hier der Bischofssitz war. Und als dann diese Bischofskirche da war, war klar, wir sind kein Provisorium mehr, sondern wir sind jetzt eine eigene Kirche. Das wird nicht mehr, dass wir als Notkirche die große römisch-katholische Kirche wieder in uns aufgehen lassen. Und das erleichtert natürlich auch einen ökumenischen Dialog. Wobei man sagen muss, schon lange vor dieser Bischofskirche, das ist Größenordnung 20 Jahre her, dass es die gibt, vielleicht ein bisschen kürzer. Auch vorher waren da schon ganz gute Verhältnisse. Schon beim Zweiten Vatikanischen Konzil waren altkatholische Theologen als Beobachter dabei. Heute ist die altkatholische Kirche ökumenisch sehr engagiert. In den Arbeitsgemeinschaften christlicher Kirchen vor Ort sind ganz häufig die altkatholischen Gemeinden sehr engagiert. Und ich nehme auch den gegenwärtigen Bischof als einen sehr fairen Dialogpartner in der Ökumene wahr. Also wenn man drauf hört, wie der darüber redet, in welchen Krisen die römisch-katholische Kirche steckt, dann macht er das nie mit Hochmut und sagt nie, wir sind ja viel weiter, orientiert euch an uns, sondern betont immer, was uns gemeinsam verbindet und wie die ganze Kirche leidet, wenn eine Konfession in Krisen steckt. Und das, finde ich, ist ein sehr ermutigendes Zeichen.
Sagt Felix Neumann. Sie wollten schon immer mal etwas mehr über diesen einen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion wissen? Dann schreiben Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald den nächsten Podcast. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt@katholisch.de. Die altkatholische Kirche hat also Reformen umgesetzt, von denen einige Katholikinnen und Katholiken schon lange träumen. Ein Beispiel wollen wir uns genauer anschauen.
In In den 1960ern lehnte die internationale altkatholische Bischofskonferenz der Utrechter Union eine Frauenordination noch ab. Doch die Diskussion über das Thema ebbte nicht ab. 1982 gab es schließlich die Erlaubnis für das Diakonat der Frau. 6 Jahre später wird dann die erste Diakonin in Deutschland geweiht. Seit 1994 sind dann schließlich Frauen zu allen Ämtern zugelassen. Sie können also Priesterin oder auch Bischöfin werden.
Ich spreche jetzt mit Stefanie Bokemeier, eine Frau, die direkt von diesen Reformen profitiert hat. Die 57-Jährige hat sich nämlich vor kurzem einen ihrer Kindheitsträume erfüllt. Über 30 Jahre hat sie als Gemeindereferentin in der römisch-katholischen Kirche gearbeitet und immer wieder an ihre Sehnsucht gedacht, selbst Priesterin zu werden. Diesen Wunsch hat sich Frau Bokemeier vor 2 Monaten erfüllt. Doch das ging nicht ohne einen Konfessionswechsel. Frau Bokemeier, als Sie als junges Mädchen mit Ihrer Familie noch in den römisch-katholischen Gottesdienst gegangen sind, tat sich schon der Wunsch auf, irgendwann Priesterin zu werden. Was hat Sie denn daran gereizt?
Ja, ich habe diesen Wunsch oder ja, dieses Sehnen tatsächlich schon in mir, so seitdem ich ein Kind bin, obwohl ich mir das damals noch nicht gar nicht so wirklich habe bewusst werden lassen. Das habe ich erst so im Späteren erkannt, was das denn überhaupt für ein Gefühl ist, was ist da in mir drin ist. Ja, ich kann das gar nicht so genau benennen, was mich daran gereizt hat, jetzt an einem konkreten Punkt, sondern ich bin ja schon über 30 Jahre in der Seelsorge, in der Pastoral tätig, hauptamtlich. Und es waren oftmals dann auch nochmal so einzelne Punkte, die mich darin bestärkt haben, dass dieser Wunsch einfach doch immer noch stark in mir drin ist. So war es zum Beispiel bei einer Krankenkommunion, wo dann auch jemand sagte, ja, aber können Sie dann auch, wenn ich im Sterben liege, also es war wirklich jemand, der auch sehr schwer erkrankt war, kann ich bei Ihnen die Beichte ablegen oder können Sie mir die Krankensalbung geben? Und es war natürlich vieles an Beziehungen gewachsen in der Zeit der Begleitung und der Betreuung. Und da merkte ich dann immer, fand ich es sehr schwierig, wenn dann jemand anderes, der jetzt eben nicht diese Beziehung hat, eben so eingeflogen werden muss, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ich will das nicht abwerten, aber da war ja halt die Beziehung da und es wäre eigentlich ein natürliches gewesen, das auch dann so zu tun. Und eben halt auch so im Rahmen meines Dienstes, ich habe so viele Wortgottesdienste mit unterschiedlichen Gestaltungen, natürlich auch viele Wortgottesdienste mit Kommunionfeier auch gehalten. Und dann merkte ich auch immer, ich würde gerne einfach auch die Eucharistiefeier mit den Menschen feiern können und bekam halt auch oftmals von den Leuten so gespiegelt, ja, eigentlich wäre ja gar kein großer Unterschied, wenn du jetzt auch noch ein Eucharistiegebet sprechen würdest. Also das waren immer so einzelne Momente, aber auch die Summe dessen, dass mich das einfach immer auch schon fasziniert hat und gezogen hat, möchte ich mal sagen.
Wie hat sich das denn dann damals angefühlt als Frau irgendwie, die eine Berufung spürt in der katholischen Kirche, die halt doch diese Regelung hat, dass es irgendwie für einen nicht möglich ist? Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Also das war lange Zeit sehr, sehr schwierig. Also ich sag mal jetzt in die Zeit so als Kind, wo ich das noch nicht so ganz so greifen konnte, da war es immer auch schon so ein innerer Kampf, wie soll ich mal sagen, wo ich so innerlich diesen Schmerz gespürt habe, da ausgegrenzt zu sein und nur aufgrund meines Geschlechtes eben diesen Weg nicht gehen zu können. Und das war natürlich vielleicht auch mitunter auch so eine schmerzvolle Erfahrung, obwohl es ja schon damals erlaubt war, durfte ich auch keine Ministrantin werden in meiner damaligen Heimatpfarrei, weil es da auch hieß, ja, solange wir noch genug Jungs haben, brauchen wir euch Mädchen nicht, ja. Gut, das andere Pfarrer hatten das natürlich weitaus schneller gelöst und hatten natürlich auch schon viele Mädchen dabei. Aber das war vielleicht auch immer so ein Grundgefühl, aufgrund des Geschlechtes ausgegrenzt zu sein, nicht das leben zu dürfen, wo ich einfach diese ganz tiefe Sehnsucht in mir gespürt habe. Das war sehr schmerzlich und ich muss sagen, ich habe immer mal wieder in meinem, das war so auch so wellenmäßig in meinem Leben, dann Zeiten gehabt, wo ich das einfach, weil ich ja immer gerne in meinem Beruf in der Seelsorge gearbeitet habe, das auch so ein Stück wegdrängen konnte. Aber es kam immer wieder mit Wucht nach oben.
Und hat sich das auch in einer gewissen Form von Aktivismus gezeigt?
Ja, also da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich erst in den letzten Jahren so ein wenig ins Networking mit hineingekommen, mit anderen Frauen, die sich auch berufen fühlen, ins Gespräch zu kommen. War auch mal bei den Schwestern in Bingen mit Schwester Philippa Rath zu sprechen und habe da viele verschiedene Kontakte gehabt und auch meine Fühler ausgestreckt. Und ich muss sagen, das tat mir gut, dass dann auch auf einmal plötzlich so eine Öffentlichkeit da war, dass ich überhaupt auch mal drüber reden konnte. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass klar natürlich meine Familie, meine Eltern, mein Mann, meine Freunde, Freundinnen, die wussten das alle, auch Kolleginnen und Kollegen. Aber in einem öffentlichen Raum darüber zu sprechen, das war oft noch ein ziemlich großes Tabu. Deswegen half mir das sehr, auch nochmal dazu zu stehen und mir das auch selbst einzugestehen, dass ich einfach auch dieses Gefühl habe und da Priesterin sein möchte.
Und erinnern Sie sich dann noch an den ersten Moment, als Sie vielleicht von den Altkatholiken gehört haben?
Ja, also das war tatsächlich schon sehr früh. Meine Mutter war auch immer sehr religiös interessiert, aber auch sehr ökumenisch weitdenkend. Und sie erzählte mir damals, das war in den 90er Jahren, Mitte 90er, dass es da ja auch die Altkatholiken gäbe. Und mir war das damals tatsächlich gar nicht so wirklich bekannt. Ich hatte das immer mal nur so am Rande. Im Rallye-Unterricht wurde es mal kurz gestreift, aber meist da war es tatsächlich damals sehr negativ konnotiert von dem Geistlichen damals. Und hatte dann tatsächlich Kontakt aufgenommen auch, bin dort auch mal in der Nähe meines damaligen Wohnortes ab und zu mal, wenn es mein Dienst in der Pfarrei zugelassen hatte, auch mal dort in die Gottesdienste und wollte einfach da mal altkatholische Luft schnuppern. Also das war tatsächlich schon Mitte der 90er Jahre, dass ich da auch Kontakt mal aufgenommen habe und altkatholische Gemeinden besucht habe.
Jetzt sind Sie aber doch erst vor ein paar Jahren bei den Altkatholiken eingetreten. Warum dann erst so spät? Hatten Sie irgendwie immer noch Hoffnung auf Veränderungen in der Kirche?
Ja, tatsächlich. Also ich meine, die römisch-katholische Kirche war ja 55 Jahre wirklich meine Heimat und ich habe tatsächlich immer gehofft. Und ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, 1992 bin ich im Dom in Mainz gesendet worden in den pastoralen Dienst und ich dachte, die römisch-katholische Kirche ist eine große Kirche, eine Weltkirche. Das wird ein bisschen länger dauern, aber hatte das ja auch beobachtet von der anglikanischen Kirche, von der Episcopal Church und auch natürlich auch damals schon ein wenig von den Altkatholiken, dass da das Gespräch da ist mit Frauenordination und natürlich auch dann eine Entscheidung dafür. Und ich dachte tatsächlich, das wird ein bisschen länger dauern, aber das wird bald kommen. Und diese Hoffnung hat mich tatsächlich immer getragen, dass ich dachte, vielleicht wird es ja doch auch noch möglich werden. Und dann kam der deutsche synodale Weg, da hatte ich auch noch mal sehr große Hoffnungen und dachte, dass vielleicht da doch auch mal eine Möglichkeit vielleicht schon auch in Richtung Diakonat denkbar wäre. Und naja, das hatte dann, ich denke mal, viele wichtige Themen sind da bearbeitet worden und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Aber an dem Thema Frauenordination hat sich ja leider immer noch nichts geändert. Dann kam die Weltsynode, der erste Teil, wo ich auch nochmal dachte, vielleicht gibt es ja doch auch in diesem Kontext nochmal eine Stoßrichtung, eine Veränderung, eine Möglichkeit, dass sich da ein Fenster öffnet. Aber da merkte ich irgendwie innerlich schnell, es wird nicht passieren. Und irgendwie dachte ich, nein, du musst jetzt doch was verändern. Wenn sich das System der römisch-katholischen Kirche und die Theologie, die dahinter steht, eben nicht ändert, dann muss ich jetzt was verändern, weil ich werde ja auch nicht jünger. Und von daher dachte ich mir, ich habe jetzt noch hoffentlich 10 gute Jahre zu arbeiten, freue mich da auch darauf und möchte das einfach auch nutzen in der altkatholischen Kirche, da jetzt auch ja als Pfarrerin, als Pastorin im Moment noch zu arbeiten.
Und hat sich das auch so ein bisschen angefühlt, als würde man die Kirche, in der man so lange drin war und ein Teil davon war, auch zurücklassen?
Vielleicht im ersten Moment, aber ich muss sagen, durch das Studium auch der altkatholischen ökumenischen Theologie hat sich auch mein Blick nochmal auf das, was denn Kirche wirklich ist, ganz stark verändert. Also ich war zwar immer schon ein sehr ökumenisch denkender Mensch, aber ich habe da für mich nochmal diese Lösung, so wie es bei uns auch erklärt und erzählt wird, jede Kirche ist ganz Kirche, aber nicht die ganze Kirche. Und dieses Bild, dass wir eben eine Kirche Jesu Christi sind, die in vielen verschiedenen Konfessionen lebendig ist, das ist ein Bild, das entspricht so genau meinem vorhergehenden Denken, ohne dass ich so in Worte gefasst hätte. Und von daher hat sich das tatsächlich verändert.
Und würden Sie sagen, dass Ihre Geschichte von einer Person, die auf Reform gehofft hat in der römisch-katholischen Kirche und dann zu den Altkatholiken gewechselt ist, auch so eine ganz typische Geschichte für Ihre Konfession ist?
Ja und nein. Also ich denke mal, bei der einen oder anderen Frau und auch gibt ja auch noch weitere Kolleginnen, die auch noch zu uns in die altkatholische Kirche gekommen sind, mag das mitunter auch so ein Beweggrund gewesen sein. Aber ich glaube, dass trotzdem die Gründe, wieso Menschen zur altkatholischen Kirche gehen und dort eine Heimat finden, ganz, ganz unterschiedlich sind. Das sind manchmal, ja, manchmal auch Verletzungsgeschichten. Es ist manchmal auch eine, ja, eigene Lebensrealität, die vielleicht bei uns besser passt oder besser gelebt werden kann. Oder es ist auch manchmal, und ich denke, das ist vielleicht auch ein großes Plus von unseren kleineren Gemeinden, zahlenmäßig kleinen Gemeinden, also flächenmäßig nicht. Es ist doch auch sehr familiär, ja, und sehr persönlich. Und wenn man das mag, dann ist man bei uns super aufgehoben. Also die Gründe sind, denke ich, sehr vielfältig. Aber es ist natürlich auch für manche, wo es sehr ähnlich gelagert ist wie meine Biografie. Und es ist natürlich schon so, dass wenn man altkatholisch werden möchte und nicht gerade das Glück hat, um die Ecke zu wohnen, dass man schon tatsächlich auch so die Bereitschaft mitbringen muss, ein paar ordentliche Kilometer auch mit dem Fahrzeug oder mit Zug, mit Bahn oder wie auch immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vorzunehmen.
Also ich fasse mal zusammen. Viele fahren oft weite Strecken zu den Gottesdiensten und es gibt nicht wenige Gemeindemitglieder, die schon mal von einer Kirche enttäuscht wurden. Wie wollen Sie denn da eine gute Pfarrerin sein?
Also es ist ja natürlich auch so, dass ich ja auch, wie natürlich auch mein Kollege, der gewählte Pfarrer dieser Pfarrei ist, so, dass wir ja auch zu den Leuten fahren und Hausbesuche machen oder unsere Aktivitäten, die wir anbieten, sind halt auch dann schon so zugeschnitten, dass man dann auch mal ein paar Stunden miteinander zu tun hat oder einen geistlichen Tag oder einen Ausflug, wo man sich trifft, wo sich dann auch die Wegstrecke, wenn man dann vorher vielleicht eine Stunde gefahren ist, ja, dann auch gut auszahlt, weil man einfach einen wunderschönen Tag gemeinsam miteinander erlebt, ja. Aber es ist halt so, dass wir, und ich denke mal, das ist auch nochmal so ein ganz besonderer Moment, wie Sie vorhin gefragt haben, wer denn so zu uns kommt. Es ist eben eine Entscheidungskirche für viele. Wir haben natürlich auch Menschen, die schon katholisch quasi getauft sind und aufgewachsen sind, altkatholisch. Aber die meisten kommen doch irgendwann im Laufe ihres Erwachsenseins zu uns. Und dann entscheide ich mich bewusst dafür und dann will ich das auch. Also muss man da nicht Werbung machen. Naja, gut, natürlich machen wir Werbung in dem Sinne, dass wir öffentlich machen, wann, wo etwas bei uns zu finden ist. Aber wir machen ja nicht Werbung im Sinne, na, ach, du warst aber jetzt schon ganz schön lange nicht mehr im Gottesdienst. Könntest du, also das macht ja keiner von uns, ja. Das wäre vollkommen der falsche Ansatz.
Ja, dann vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was glauben Sie, was kann die römisch-katholische Kirche von den Altkatholiken lernen?
Das ist immer eine sehr schwierige Frage, weil das hat immer so den Touch, als wüssten wir es besser. Ja, also ich denke mal, alle Konfessionen sind auf dem Weg und auf der Suche, so ihre richtigen Schritte in die Zukunft zu gehen. Ich denke gerade mit der Richtung der synodalen Treffen, die in der römisch-katholischen Kirche jetzt auch seit ein paar Jahren jetzt auch in Gange geraten sind, da denke ich, das finde ich der richtige Weg. Ich würde vielleicht auch sagen, manchmal in der einen oder anderen Frage ein bisschen mehr Mut, es mehr lokal lösen zu können. Dass die Bischöfe vielleicht einfach wieder mehr Entscheidungsmöglichkeit haben, zu schauen, was braucht das eigene Bistum, wo kann man einfach mal mutig vorangehen. Aber wie gesagt, das jetzt ohne diesen Hintergedanken, dass wir es jetzt besser wüssten oder bei uns jetzt alles super ist. Auch wir haben unsere Baustellen. Ja, ich denke, alle Konfessionen sind auf dem Weg und versuchen ihr Bestes zu geben,
sagt Stefanie Burkemeier. Hatten Sie schon einmal Kontakt mit der altkatholischen Kirche? Was müsste für Sie passieren, dass Sie Ihre Konfession wechseln? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und gerne auch Themen, Vorschläge und Kritik an aufgekreuzt@katholisch.de. Übrigens, alle Folgen unseres Podcasts gibt es auch auf Spotify, iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge ist an dieser Stelle Nicola Trenz für Sie da. Bei ihr geht es um Tiere in der Bibel. Das war's bis hierher von Aufgekreuzt. Tschüss, sagt Beate Kampen.